22. März 2267. Pennington verließ das Shuttle, betrat die Oberfläche von Argylon Prime und entschied, dass die letzten 3 Wochen mit Typrin das längste Jahr seines Lebens gewesen waren. Er machte den anderen Passagieren, die das Shuttle verließen, den Weg frei und stellte seine Reisetasche ab. Die Gewässer von Tanada Bay glitzerten im morgendlichen Sonnenlicht. Farbenfrohe Boote schossen über die azurblauen Wellen. Eine frische, kühle Brise küsste sein Gesicht und trug den kräftigen Geruch von Salzwasser mit sich. Das hier ist noch kein Föderationsplanet, aber schon bald könnte er das sein, dachte er. Aus seiner natürlichen Schönheit und seiner Position an der klingonischen Grenze folgerte Pennington, dass seine Bewerbung um Mitgliedschaft vom Föderationsrat durchgewunken werden würde. Hinter ihm hielten Schritte. Er wusste, ohne nachzusehen, dass sie es war. »Mr. Pennington«, sagte Typrin. Widerwillig drehte er sich zu ihr um. »Ja, Liebling?« »Ich möchte Sie darüber informieren, dass unsere Flitterwochen nun vorbei sind, und ich möchte Ihnen für Ihre Hilfe danken.« Sie bot ihm ihre Hand an. Er schüttelte sie und fragte, »Das war's dann?« Als sie ihren verwirrten Gesichtsausdruck bemerkte, ließ er ihre Hand los und erklärte, »Ich meine, da Sie Argylon erreicht haben, und wie ich Sie kenne, ist wahrscheinlich schon irgendein komplizierter Plan in Arbeit, aber glauben Sie wirklich, dass Sie ohne mich sicherer sind?«
»Sicherheit war nie einer meiner Hauptbeweggründe«, sagte Typrin und verlagerte die Tasche auf ihrer Schulter.
»Was sagen Sie mir jetzt?« Er schüttelte den Kopf. »Egal, was haben Sie als nächstes vor?«
Typrin stellte sich neben ihn und blickte auf das Meer. »Bevor ich Vulkan verließ, habe ich eine 2. Garnitur-Ausweise angefertigt. Die werde ich dazu benutzen, um jede Verbindung zwischen dem Kniff, der uns geholfen hat, meine Heimatwelt zu verlassen, und meinem zukünftigen Tun zu verschleiern.« Sie warf Pennington einen Seitenblick zu. »Logischerweise kann ich eine Entdeckung der Verbindung zwischen meinen beiden falschen Identitäten am besten dann verhindern, wenn ich mich von ihnen trenne.«
»Nun, offensichtlich«, sagte er. Sein Blick verharrte auf dem Wasser. »Ich weiß, dass Sie mir wahrscheinlich nicht antworten werden, aber ich frage trotzdem, was hoffen Sie zu erreichen?«
Ein unbehagliches Schweigen senkte sich für ein paar Sekunden über sie. Dann sagte Typrin, »Ich habe vor, eine verdeckte Operation durchzuführen, um Beweise gegen den orionischen Verbrecherkönig Gans, seinen Nelori-Killer Zed Nilric und all die restlichen Schmuggler und Piraten zu sammeln, die in der Taurus-Region Beihilfe geleistet haben.«
Pennington brachte seine Zweifel mit einer Seitwärtsneigung seines Kopfes zum Ausdruck. »Ein nützliches Ziel«, sagte er, »obwohl es nicht gerade die Art von hohem Einsatz ist, den ich von jemandem wie Ihnen erwartet hätte. Warum wollen Sie Ihre Zeit damit verbringen, eine Bande von Verbrechern auszuspionieren?«
»Weil ich vermute, dass Gens Organisation für die Klingonen als Strohmann in diesem Sektor fungiert und dass er oder jemand, der mit ihm zusammenarbeitet, für die Zerstörung der Nolan und Diego Reys Ermordung verantwortlich ist.«
Während Pennington diese Informationsbombe zu verarbeiten versuchte, wandte sich Typrin um und ging über den Landeplatz davon. Sie schritt auf einen kleinen Ring von Gebäuden zu, der auf dieser unbedeutenden Felskugel als Stadt durchging.
»Ein Moment«,
rief er ihr nach. Er schnappte sich seine Reisetasche und lief unbeholfen hinter ihr her.
Können Sie das beweisen?«
Über ihre Schulter hinweg antwortete sie.
»Natürlich kann ich das nicht, Mr. Pennington. Ich habe lediglich gesagt, dass ich es vermute. Ich habe vor, Beweise zu sammeln, damit ich es belegen kann.«
»Ach ja?« erwiderte er und fühlte sich wie ein Trottel. »Das haben Sie gesagt, nicht wahr? Tut mir leid.«
Während er neben ihr herging, warf sie ihm mit zusammengekniffenen Augen einen Blick zu.
»Warum folgen Sie mir?«
»Sie wissen schon«, sagte der neugierig gewordene junge Schotte achselzuckend, »um zu helfen.«
Er unterschlug die Tatsache, dass ihm eine gut recherchierte Geschichte mit dem Titel »Wer tötete Diego Reys?« wahrscheinlich Preise einbringen und ihm zu lebenslangem Ansehen verhelfen würde. Und zu bewundernden Fans, vorzugsweise jungen, weiblichen Fans.
»Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, dass meinen Interessen am besten gedient ist, wenn wir uns trennen.
Das haben Sie, aber die Sache ist die, dass ich mir da nicht so sicher bin. Ob Sie recht haben, meine ich. Ich habe während der Reisen mit Quinn eine Menge gelernt. Genug, um mich nützlich zu machen. Gut, im Notfall. Das bin ich, praktisch.«
»Oh Mann«, dachte er wütend, »ich stammle herum, ich muss ruhig bleiben.«
Und Sie haben nicht etwa einen Hintergedanken dabei, mit mir kommen zu wollen, Mr. Pennington? Zum Beispiel den Wunsch, unsere gemeinsamen Abenteuer in journalistischer oder literarischer Form festzuhalten?
Naja, ich... Er machte ein dämliches Gesicht nach dem anderen, während er sich bemühte, ihre Frage irgendwie zu umgehen, und dabei scheiterte.
»Nun, wenn ich irgendetwas Berichtenswertes erfahre, werde ich darüber schreiben, nicht wahr? Aber ich bin kein totaler Scheißkaltepren. Ich werde nichts veröffentlichen, das mehr Schaden als Gutes anrichten wird.«
Hinter ihnen heulten die Motoren des Shuttles auf und durchteilten die Luft. Das kleine Schiff hob ab und stieg auf seinem Weg in den Orbit in den Himmel auf. Als der Lärm seine Starts abgenommen hatte, erwiderte Teprin: »Wer bestimmt den relativen Schaden oder Nutzen einer Ihrer Artikel?«
»Naja, das bin wohl ich.«
»Ich verstehe.« Als sie in das Labyrinth aus engen Gassen traten, das hinter dem Landeplatz lag, drängten sich Pennington und Teprin durch eine Vielzahl Personen. Körper schienen sich in jede Richtung gleichzeitig zu bewegen, wie Fäden, die in einen lebenden Wandteppich gewebt wurden. Auf beiden Seiten standen winzige Läden dicht aneinandergereiht, als ob sie sich aneinander geschmiegt hatten.
»Hören Sie, Sie können mir vertrauen«, sagte Pennington, der immer noch versuchte, seinen Fall anzubringen. »Und momentan sieht es so aus, als könnten Sie jeden Freund gebrauchen, den Sie bekommen können.«
Während sie um eine Ecke bogen, antwortete sie: »Die Mission, auf die ich gehen werde, wird zeitintensiv, mühsam und zeitweise auch extrem gefährlich sein.« Sie stoppte und sah ihn an. »Ich bin dafür dankbar, dass Sie mir geholfen haben, aus dem Gewahrsam auf Vulkan zu entkommen. Aber je länger Sie bei mir bleiben, desto größer wird die Gefahr, in der Sie schweben. Um mehr kann ich Sie nicht bitten.«
»Sie müssen nicht bitten«, sagte Pennington. »Ich biete es Ihnen an.«
Sie machte eine leichte Verbeugung. »Wenn das Ihre Entscheidung ist, werde ich Ihre Hilfe nicht ablehnen.« Er seufzte und lächelte.
»Gern geschehen.«
Teprin und Pennington hielten sich in den Schatten am Rande der Stadt versteckt. Jenseits der Anhäufung niedriger Gebäude hatten viele der Kurzzeitbesucher auf Argilon ihre Schiffe geparkt. Sie wurden von einer kleinen Flotte Hovercrafts versorgt, die ihnen Treibstoff und Verbrauchsgüter brachten und ihre Fracht transportierten.
»Ha, na wenn das mal kein Schmugglerversteck ist, wie es im Buche steht«, sagte Pennington und beäugte die Reihe kleiner Schiffe und die Schurkengalerie zwielichtiger Gestalten, die sich dazwischen tummelte.
Der Prinz zog einen Scanner aus ihrem Gewand und sagte: »Eine scharfsinnige Bemerkung. Wenn man lange genug mit Quinn herumzieht, fangen Orte wie dieser an, bekannt auszusehen.«
»Zweifellos.«
Sie richtete ihren Scanner auf die Reihe von Schiffen und justierte die Einstellungen des Geräts.
»Die meisten dieser Schiffe sind illegalerweise modifiziert.«
Obwohl sie sich in der Dunkelheit zwischen den Gebäuden verborgen hielten, fühlte sich Pennington ungeschützt, verletzlich.
»Wonach suchen Sie? Versuchen wir, eines dieser Schiffe mit Gens in Verbindung zu bringen?«
»Nein, Mr. Pennington. Wir werden eines stehlen.«
Sie verlor nicht viel Zeit damit, ein Schiff auszuwählen.
»Dieses hier«,
sagte sie und deutete auf ein tropfenförmiges Gefährt mit einer ausladenden Gondel auf der rechten Seite.
»Das wird unseren Ansprüchen genügen. Es wurde mit einer Anzahl von Verbesserungen nachgerüstet, die, wie ich vermute, über den Schwarzmarkt erstanden wurden. Es hat eine Tarnfunktion, eine hohe Geschwindigkeit und für ein Schiff dieser Größe überlegene Angriffs- und Verteidigungstechnik.«
Nachdem sie ihren Scanner weggepackt hatte, fügte sie hinzu:
»Außerdem sind 3 Personen an Bord. Wenn Sie sich von meinem Plan nun distanzieren wollen...«
»Das will ich nicht«, sagte er. »Ich bin dabei.«
»Also gut.«
Teprin übergab ihm einen Plasmablaster. Er schaute auf die Waffe in seiner Hand. Er empfand ihr Potenzial gleichzeitig als aufregend und erschreckend. Er schluckte und nahm einen tiefen Atemzug.
»Okay, was ist meine Rolle?«
Sie hob eine Augenbraue.
»Sie sind die Ablenkung.«
Doshiel stand unter dem Bug des Raumschiffes seines Herrschers und benutzte einen klingonischen Schmerzstab, um einen weiteren Nymok auf den Energiekabeln zu zerquetschen, die sich am vorderen Fahrwerk befanden.
»Verdammte Plagegeister«,
murmelte der ephrosianische Söldner. Er stieß den Schmerzstab in den zu Boden gefallenen Parasiten, sowohl um sicherzugehen, dass er tot war, als auch um Dampf abzulassen.
»Dafür wurde ich nicht angeheuert«, dachte er. »Aber der Chefingenieur ist der beste Freund vom Boss, also können wir nicht zulassen, dass er die Drecksarbeit erledigt, wenn es Fusel zu saufen gibt, oder?«
Der Nymok kreischte erbärmlich, bevor er durch die elektrische Folter des klingonischen Stabs zugrunde ging. Während der Ephrosianer sich damit abfand, nach Achtern zu gehen und die anderen Fahrwerke zu kontrollieren,
zog ein Tumult ein paar Schiffe weiter seine Aufmerksamkeit auf sich. Es klang wie eine Mischung aus betrunkenem Gegröhle und einem kleinen Tier, das erwürgt wurde. Entlang der Schiffsreihen torkelte und stolperte ein männlicher Mensch. Er war jung, blond und recht gut aussehend für jemanden seiner Spezies. In einer Hand hielt er eine fast leere Flasche, in der anderen schwang er einen Blaster. Doshiel, der seine Hand auf die eigene Waffe legte, behielt ein wachsames Auge auf den taumelnden Lümmel, der unverständlich vor sich hinsang.
»Das wird interessant«, prophezeite er.
»Machen Aufstand, sagst du«,
krähte der wild aussehende Mensch.
»Sagst du, warum? Nein, natürlich nicht. Das war ja auch verdammt nochmal, das wäre auch verdammt nochmal höflich.«
Er hickste und seine Wangen blähten sich auf, als müsse er sich gleich übergeben. Dann atmete er tief ein und setzte seine wilde Schreierei fort.
»Nicht mal mit seiner Erlaubnis, Chef! Und was soll ich da sagen?«
Der Mann ließ seine Flasche fallen und öffnete den Gürtel seiner Hose, die daraufhin auf seine Knie rutschte. Er begann damit, spastisch in einem kleinen Kreis zu tanzen, einen Arm hoch ausgestreckt und den Blaster auf seinen eigenen Kopf gerichtet.
»Ene, mene, zube, sehne!«
Doshiel aktivierte sein Kommgerät.
»Zortmank, Erdhumor, ich denke, ihr solltet das hier sehen.«
»Verstanden«, antwortete Zortmank. »Sind auf dem Weg.«
»Zube, sehne, Zalia«,
skandierte der Mensch, dessen Hose nun bis auf seine Knöchel gerutscht war. Ihm schien vom Rundlaufen langsam schwindelig zu werden. Hinter Doshiel senkte sich die Rampe des Schiffes herunter, und seine zwei Kollegen kamen herausgeeilt, um sich neben ihn zu stellen und über das Spektakel zu lachen.
»Was für ein Trottel!«
brachte Erdhumor zwischen schallendem Gelächter heraus, der seine großen, tiburonischen Ohren vor- und zurückschlackern ließ.
»Ebe, bebe, bembio, bio, bio, puff!«
»Schieß doch!«
rief Zurtmark dem Menschen zu und trug damit seinen feingeschliffenen Baldock-Humor zur Schau.
»Aber ziel richtig!«
rief Erdhumor. Als Antwort richtete der Mensch den Blaster auf seine eigenen Genitalien, und die drei Schmuggler explodierten förmlich vor hysterischem Gelächter. Plötzlich blieb der Mensch stehen und erklärte mit ernster Stimme:
»Gute Nacht, Freunde.«
Doshiel bereitete sich mental darauf vor, dass sich der Mann seinen Kopf wegpusten würde. Zurtmank und Erdhumor fielen schlaff und bewusstlos zu Boden. Ihre Gesichter waren verzerrt, und jeder von ihnen hatte eine Schulter zum Kopf hochgezogen. Doshiel wirbelte herum, um ihren Angreifer zu stellen, und erblickte die schönste Vulkanierin, die er je gesehen hatte. Blitzschnell stieß sie ihn mit ihrem Zeigefinger gegen die Brust, sein Kopf drehte sich herum und seine Knie gaben nach. Während er spürte, wie sich sein Bewusstsein entzog, hoffte er, dass die Frau ihn getötet hatte, denn wenn sie es nicht getan hatte, würde es sein Boss tun, und bei ihm würde es sehr viel stärker wehtun.
»Da haben Sie ein schnuckliges Schiff gestohlen«, sagte Pennington, während der Prinz das Shuttle in den Orbit steuerte.
»Ich bin froh, dass es Ihnen gefällt«, erwiderte sie. Er sah sich im Cockpit um und zeigte auf die Konsolen.
»Ich schätze, wir müssen den Transponder umkodieren«, sagte er, »bevor der Diebstahl gemeldet wird.«
»Korrekt«, sie warf ihm einen abgeklärten Blick zu. »Man könnte den Eindruck bekommen, dass Sie das nicht zum ersten Mal gemacht haben.«
Er lachte nervös. »Ich? Nein, nein, aber Quinn hat mir Geschichten aus seiner Jugend erzählt, mir ein paar Sachen beigebracht.«
»Ich verstehe«, er deutete auf die Konsole, die ihm am nächsten stand.
»Ich könnte den Transponder jetzt in Ordnung bringen, wenn Sie wollen.«
»Nicht, bevor wir aus dem Orbit sind.«
»Richtig«, sagte er.
Auf der Reihe von Anzeigen neben ihr blinkte ein Alarm auf. Pennington deutete auf das blinkende Licht.
»Was ist das?«
»Das Kontrollzentrum auf Argilon, das unseren Flugplan will.« Sie überprüfte den Navigationscomputer und die Kurzstreckensensoren. »Sie wollen uns nicht zurückhalten und es gibt in der Nähe keine Schiffe, die uns einholen könnten. Daher werden wir sie einfach ignorieren.« Sie gab einen neuen Kurs in die Steuerung des Schiffes ein, aktivierte das Tarnsystem und ging auf Warp-Geschwindigkeit. Während das in die Länge gezogene Sternenlicht am Dach des Cockpits vorbeizog, sagte T'Prin: »Sie können den Transponder jetzt neu programmieren.«
»Bin schon dran«, sagte Pennington und machte sich an die Arbeit. Nach nur ein paar Minuten sah er auf und sagte: »So, fertig. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich unser Schiff auf den Namen Skylla umgetauft habe. In der griechischen Mythologie war das eines der unsterblichen Pferde, die Poseidons Streitwagen zogen.«
»Wenn das Ihr Wunsch ist, habe ich keine Einwände.«
»Danke.«
Er beendete seine Aufgabe
und lehnte sich zurück, um die Sterne vorbeifließen zu sehen. »Also, was steht als nächstes an?« Tüprin starrt in die Dunkelheit vor ihnen, doch alles, was sie sah, waren Möglichkeiten. »Jetzt gehen wir auf die Jagd.«